Die Radio Wissen. Hörsaal.
Ja, die Welt ist nicht gerecht, Leute. Und das Schlimme ist, statt gerechter wird sie immer ungerechter. Auch hier in Deutschland. Ja, und dabei dachten wir mal, dass diese großen Unterschiede zwischen Arm und Reich mit dem Übergang von der Industriegesellschaft zur Informations- und Dienstleistungsgesellschaft weniger werden würden. Fehlanzeige, beobachtet der Hamburger Soziologe Sikat Neckel. Wir bewegen uns rückwärts. Am Mikro heute ist Katrin Ohlendorf und das ist unser Thema heute.
In zahlreichen westlichen Ländern findet gegenwärtig ein sozialer Wandel statt, der neofeudale Privilegien für vermögende Klassen etabliert, während prekarisierte soziale Gruppen mit Verarmung und Exklusion konfrontiert sind. Ausbeutung von Arbeitskräften als bloßes Material, schonungslose Vernutzung von Körperkapital, Zwangsarbeit und Menschenhandel, moderne Formen der Schuldknechtschaft und Rechtlosigkeit. An der Spitze der Sozialstruktur ist eine neue Reichtumsoligarchie entstanden, die auf einem historisch einmaligen Vermögenszuwachs basiert. Nicht Leistung und Wettbewerb entscheiden über Einkommen und Vermögen, sondern gesellschaftlicher Status, wirtschaftliche Stärke und die Gunst der politischen Macht.
Ja, bittere Diagnose. Und das war nur ein Vorgeschmack. Sikat Neckel seziert für uns heute die soziale Ungleichheit und das ökonomische Auseinanderdriften der Gesellschaft. Seine These: Im Finanzmarktkapitalismus werden Einkommen und Macht nach vormodernen Mustern verteilt. Refeudalisierung nennt er diese paradoxe Entwicklung, die uns seiner Ansicht nach sozusagen vorwärts in die Vergangenheit führt. Sikat Neckel ist Professor für Gesellschaftsanalyse und sozialer Wandel an der Uni Hamburg. Davor hat er schon, um jetzt nur mal so ganz wenige Stationen einer ziemlich langen Vita zu nennen, an vielen anderen Unis gelehrt, in Gießen, Frankfurt oder Wien zum Beispiel. Und seit seiner Promotion, und die ist immerhin ein gutes Vierteljahrhundert her, befasst er sich schon mit dem Thema soziale Ungleichheit. Neofeudalismus, die Wiederkehr der Ständegesellschaft. So heißt sein Vortrag, den wir gleich hören werden. Sikat Neckel hat ihn am 30. Mai 2016 gehalten, und zwar auf Einladung der grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung. Die macht es sich nämlich mit der Reihe Auf der Höhe, Diagnosen zur Zeit, jetzt schon seit mehr als 2 Jahren zur Aufgabe, die Frage zu beantworten: Was ist eigentlich unsere Gegenwart? Und dafür arbeiten die sich durch eine Art, ja, ich sag mal, Schlagwortalphabet. Mittlerweile sind sie bei N wie, ja, Neofeudalismus angelangt. Eine Reihe dieser Vorträge haben wir auch hier im Hörsaal gesendet, alle noch auf unserer Seite online nachzuhören. Jetzt aber Sikat Neckel.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Freue mich, dass ich einige sehe, die ich aus meinen langen Berliner Jahren kenne und viele andere sehe, die ich jetzt kennenlerne an dem heutigen Abend, nachdem wir hoffentlich eine spannende Diskussion gehabt haben. Das Thema Neofeudalismus, die Wiederkehr der Ständegesellschaft. Das heißt, ich will Ihnen etwas darstellen aus meinen Forschungen, die sich mit der Zeitdiagnose sozialer Ungleichheit beschäftigen, seit einigen Jahren schon. Und ich will Ihnen etwas vorstellen, was über diese Zeitdiagnose sozialer Ungleichheit hinaus den Anspruch hat, einen gesellschaftlichen Wandel insgesamt sozusagen etwas näher aufklären zu können, den ich mit dem Begriff der Refeudalisierung beschreibe. Das heißt, ein gesellschaftlicher Wandel, der dazu führt, dass im Zuge sehr moderner Entwicklungen sehr vormoderne Prinzipien der sozialen Organisation in unseren Gesellschaften der Gegenwart wiederkehren. Lassen Sie mich beginnen. Der Ausgangspunkt: In zahlreichen westlichen Ländern findet gegenwärtig ein sozialer Wandel statt, der neofeudale Privilegien für vermögende Klassen etabliert, während prekarisierte soziale Gruppen mit Verarmung und Exklusion konfrontiert sind. Zur Erklärung dieser neuen Form der Polarisierung der Sozialstruktur, von der vielfach geredet wird, zur Erklärung dieser neuen Form der Polarisierung der Sozialstruktur wird in der aktuellen Forschung von einer ständischen Verfestigung sozialer Ungleichheit gesprochen, einer ständischen Verfestigung, die allen modernen Versprechen von gesellschaftlichem Aufstieg und sozialem Ausgleich widerspricht. Der Aufstieg des Finanzmarktkapitalismus hat offensichtlich Muster in der Verteilung von Wohlstand, Muster in der Verteilung von Lebenschancen und Macht mit sich gebracht, die an vormoderne Zeiten erinnern. Und mit Bezug auf ein analytisches Konzept, das in seiner alten Studie zum Strukturwandel der Öffentlichkeit einst von Jürgen Habermas 1962 eingeführt wurde, will ich diesen drastischen Wandel sozialer Ungleichheit, den wir jetzt seit 20 Jahren erleben, im Folgenden Ihnen als eine Refeudalisierung des modernen Kapitalismus vorstellen. Die Analyse von Refeudalisierungsprozessen, so möchte ich zeigen, entschlüsselt eine gesellschaftliche Dynamik der Gegenwart, in der sich Modernisierung als Bruch mit den Prinzipien einer modernen Sozialordnung vollzieht. Und ich möchte zeigen, dass das ein paradoxer Modus, eine paradoxe Art und Weise sozialer Veränderungen ist, nämlich ein Transformationsprozess, der im Zuge eines neoliberalen Umbaus von Wirtschaft und Gesellschaft überwunden geglaubte, vormoderne Sozialformen, vormoderne Rangordnungen wieder entstehen lässt. Meine Argumentation für die nächsten 40 Minuten ungefähr wird dabei folgenden Verlauf nehmen. Zunächst möchte ich kurz den Hintergrund dieses Begriffs der Refeudalisierung darstellen und Refeudalisierung als einen Schlüsselbegriff zum Verständnis zahlreicher Entwicklungen in kapitalistischen Gegenwartsgesellschaften charakterisieren. Wobei ich zweitens darauf eingehen will, dass Refeudalisierung eine besondere, nämlich eine paradoxe Wandlungsform heutiger Gesellschaften ist. Ein zentraler Bereich, so will ich zeigen, von Refeudalisierung ist der heutige Wandel sozialer Ungleichheit, der sich in den untersten Klassen der Sozialstruktur ebenso wie in den obersten Schichten vollzieht. Und zeigen möchte ich deswegen eben, wie der Pauperisierung und der Wiederkehr unfreier Arbeit am unteren Ende die Entstehung neuer Reichtumsoligarchien am oberen Ende der Sozialstruktur korrespondiert. Und abschließend möchte ich aus den dargestellten Prozessen einige soziologische Konsequenzen ziehen für die Gesellschaftsanalyse des heutigen Kapitalismus im Ganzen. Lassen Sie mich am Anfang also etwas zu dem Begriff der Refeudalisierung sagen, auf den ich als analytisches Konzept immer wieder zurückkehre. Dieser Begriff, so hatte ich gesagt, wurde von Jürgen Habermas entwickelt in seiner großen Studie zum Strukturwandel der Öffentlichkeit, die er 1962 publizierte. Unter Öffentlichkeit versteht Habermas eine zwischen Gesellschaft und Staat vermittelnde Sphäre, eine Sphäre, die zwischen Staat und Gesellschaft liegt und die in dieser Sphäre soll den Bürgerinnen und Bürgern eine gleichberechtigte Teilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten erlaubt sein. Die Staatsgewalt ist dabei gedacht als ein Kontrahent der Öffentlichkeit und nicht als ihr Bestandteil, nicht als ein Teil von Öffentlichkeit, wie das noch im Feudalsystem der Fall ist, wo es auch den Begriff der Öffentlichkeit oder des Öffentlichen auf jeden Fall gibt, nicht der Öffentlichkeit, aber des Öffentlichen, was aber meint die sichtbare Repräsentation von Herrschaft. Von Refeudalisierung der Öffentlichkeit spricht Habermas in seinem Buch nun überall dort, und ich kürze das einfach sehr entschieden ab, wo sich die wirtschaftliche Macht Einzelner, das ist die wirtschaftliche Medienmacht, die Medienmogule, die entstehen, bruchlos in die Beherrschung des öffentlichen Raumes übersetzt und somit erneut Privatinteressen die Verhandlungsweisen allgemeiner Angelegenheiten bestimmen. Im Rahmen der bürgerlichen Gesellschaft, so will Habermas zeigen, setzt dann eine Rückkehr zur Privatisierung des öffentlichen Raumes ein, eine Rückkehr sozusagen, die jetzt aber nicht mehr politisch durchgesetzt wird durch eine Oberherrschaft, sondern eine Rückkehr zur Privatisierung des öffentlichen Raumes aufgrund ökonomischer Macht. Das erinnert an vorbürgerliche Epochen, in denen eine Trennung zwischen allgemeinen Angelegenheiten und privaten Interessen überhaupt noch gar nicht vorhanden war. Bei Habermas sind es mit anderen Worten ökonomische Monopolbildungen, die ehedem vorbürgerliche Machtformen, die öffentliche Darstellung von Macht, wieder in den öffentlichen Raum eindringen lassen. Und so kehrt eben die öffentliche Darstellung persönlicher, monarchischer Macht gewissermaßen als Public Relations wirtschaftlich mächtiger Privatpersonen zurück. Wenn Sie so wollen, die Thesen von Colin Crouch zur Postdemokratie sind Thesen, die das im Grunde genommen heute wieder aufgenommen haben. Auch die heutige Medienforschung spricht davon, dass wir so etwas wie einen neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit erleben, weil insbesondere in den Online-Medien neue kommerzielle Aufmerksamkeitslandschaften entstanden seien, die Diskurse jenseits aller öffentlichen Belange favorisieren. Von Refeudalisierung sprechen die aktuellen Studien zum Mediengeschehen allerdings nicht. Das scheint für die Modernität der Online-Kommunikation scheinbar irgendwie nicht zu passen. Gleichwohl sind Google, Apple, Facebook, Microsoft, Amazon und andere Regenten des Big Data drastische Beispiele dafür, wie aus der ursprünglich verteilten Netzwerkstruktur des Internets längst schon private Imperien digitaler Medienmacht entstanden sind. Facebook, wie Sie wissen, wird weltweit, so schätzt man, von etwa 1,4 Milliarden Menschen genutzt, aber nur von einer einzigen Person kontrolliert. Das ist der Grund, warum auch die heutige Medienforschung auf die Analysen von Habermas mit der Refeudalisierung von Öffentlichkeit wieder mit einer besonderen Aufmerksamkeit schaut. Der Zustand von Öffentlichkeit ist aber nicht nur medientheoretisch von Interesse. Wie sich die öffentliche Sphäre verändert, stellt für die Gesellschaftsanalyse stets ein generelles Symptom des sozialen Wandels dar. Und die zentrale These meines Vortrages ist dann auch, dass nicht allein im öffentlichen Raum sich Veränderungen vollziehen, die dem Begriff der Refeudalisierung aufs Neue Aktualität verleihen. Vielmehr, so will ich zeigen, jedenfalls ausschnittsweise zeigen, vollzieht sich in zahlreichen gesellschaftlichen Teilbereichen gegenwärtig ein Wandel, der im Zuge einer neoliberalen Modernisierung von Wirtschaft und Gesellschaft wieder vormoderne Sozialformen, Rangordnungen und Herrschaftsstrukturen entstehen lässt. Dies geschieht nicht als Rückfall in alte Zeiten. Wir erleben nicht einen neuen Feudalismus in dem Sinne, sondern als paradoxes Ergebnis gesellschaftlicher Transformationen, die Altes als Neues erzeugen und hierbei neofeudale Muster in der Verteilung von Reichtum, Anerkennung und Macht produzieren. Als Bewegungsmodus, als Art und Weise, wie sich dieser Wandel vollzieht, zeigt Refeudalisierung deshalb einen viel komplexeren Vorgang an als die Rückkehr zur Vergangenheit. Es gibt sowieso in der Gesellschaftsgeschichte keinen Rückkehr zur Vergangenheit. Die Gesellschaftsgeschichte ist keine TV-Serie, wo man sich die Staffel 1 nochmal anschauen kann, sondern es ist natürlich ein permanenter Wandel. In der Sozialtheorie, in der Soziologie und in der Sozialtheorie insgesamt herrschen bis heute allerdings Modelle, Denkmodelle des gesellschaftlichen Wandels vor, die entweder von der Annahme progressiver Weiterentwicklungen ausgehen, etwa in der Modernisierungstheorie, dass die Gesellschaftsgeschichte, der gesellschaftliche Wandel sozusagen progressiv, fortschrittlich nach vorne geht. Und auf der anderen Seite der Nachweis regressiver gesellschaftlicher Verfallsprozesse, wie das etwa in der älteren kritischen Theorie der Frankfurter Schule der Fall gewesen ist, wo den optimistischen Annahmen einer linear voranschreitenden progressiven Modernisierung die düstere Annahme eines Verfalls der Kultur entgegengestellt wurde. Ich möchte demgegenüber zeigen, und das ist sozusagen so ein bisschen die generelle theoretische Überlegung, die ich habe, dass diese Dichotomie, diese Gegenüberstellung von progressiven und regressiven Wandlungsformen des Kapitalismus durch komplexere Modelle paradoxer Veränderungen ergänzt werden muss. Und so verstehe ich eben Refeudalisierung als ein Beispiel gesellschaftlichen Wandels, der eine paradoxe Modernisierung inmitten des modernen Kapitalismus betrifft. Im Modus der Refeudalisierung vollzieht sich kapitalistische Modernisierung mithin als ein in sich gegenläufiger Vorgang, wie ein Zahnradgetriebe mit rückwärtiger Drehrichtung, das sein Objekt nach vorne trägt, indem es sich selber nach hinten bewegt. In der Welt des Kinos ist diese paradoxe Gegenbewegung, etwas geht nach vorne, indem es sich selbst nach hinten bewegt. In der Welt des Kinos ist solch eine paradoxe Gegenbewegung als sogenannter Dolly-Zoom oder auch als der Vertigo-Effekt bekannt, seit dieser Effekt erstmals in Alfred Hitchcocks Film Vertigo aus dem Reich der Toten aus dem Jahr 1958 eingesetzt wurde. Der Vertigo-Effekt kommt dadurch zustande, dass die Kamera auf ein Objekt zuläuft, also nach vorne geht, während gleichzeitig rückwärts gezoomt wird, ohne dass sich dabei der Bildausschnitt verändert. Hierdurch entsteht ein starker visueller Sog, den Hitchcock verwendete, um die Höhenangst seines armen Hauptdarstellers, Sie erinnern sich, James Stewart, filmisch zum Ausdruck zu bringen. Und es ist genau dieser Vertigo-Effekt gesellschaftlichen Wandels, der mich im Folgenden interessiert. Also eine Wandlungsform unserer Gesellschaft, in der etwas nach vorne geht, in dem das antreibende Movens sich nach hinten bewegt. Ich mache das an konkreten Beispielen der sozialen Ungleichheit im Verlaufe des Vortrages noch deutlich. Refeudalisierungsprozesse erkenne ich in grundsätzlich vier Dimensionen der heutigen Sozialordnung. In vier großen Bereichen erkenne ich Refeudalisierungsprozesse. Erstens, darüber werde ich anschließend hauptsächlich sprechen, erstens hinsichtlich der Sozialstruktur und einer Verwandlung sozialer Ungleichheit, die in ihren Merkmalen der Polarisierung unvergleichbarer Soziallagen und der ständischen Verfestigung deutliche Anzeichen eines Neofeudalismus aufweist. Zweitens, in Hinsicht auf die Organisation wirtschaftlicher Prozesse und in Hinsicht auf den Status der auf den Finanzmärkten vorherrschenden ökonomischen Führungsgruppen, die nicht unternehmerisch tätig sind, sondern als Rentiers. Und auch hier, darauf werde ich eingehen. Drittens erkenne ich so etwas wie eine normative Refeudalisierung der Werte in Bezug auf die Rechtfertigungsordnung des Finanzmarktkapitalismus. Und dies betrifft etwas, womit ich mich vorher ausführlich beschäftigt habe, die Ablösung des Leistungsprinzips durch die Maximen des reinen finanziellen Erfolgs und jene Refeudalisierung von Anerkennung, die sich bei den Celebrities des Medienzeitalters durch die Wirkungsweise von Prominenz vollzieht. Viertens schließlich als Refeudalisierung des Wohlfahrtsstaates, der öffentliche Sozialpolitik als Stiftung und als Spende privatisiert und sozialstaatliche Anrechte in Abhängigkeit von privater Mildtätigkeit verwandelt. Wenn man jetzt, und damit will ich mich im Folgenden beschäftigen, auf die Sozialstruktur zu sprechen kommt, auf die Polarisierung der Sozialstruktur, so sind, so will ich zeigen, in den letzten zwei Jahrzehnten in zahlreichen kapitalistischen Ländern Formen einer Refeudalisierung sozialer Ungleichheit entstanden. Merkmale dieser Entwicklung sind eine höchst einseitige Bevorteilung der gesellschaftlichen Spitzen, die sich eines historisch einmaligen Vermögensreichtums erfreuen, während untere Schichten nicht nur pauperisiert werden, sondern zunehmend Arbeitsverhältnissen ausgesetzt sind, die nicht mehr den elementaren Standards moderner Vertragsverhältnisse entsprechen. Dass die heutigen Organisationsformen von Arbeit sich im globalen Maßstab häufig von den modernen Normen der Rechtsgleichheit entkoppeln, stellt etwa im Segment der häuslichen Dienstleistungsarbeit ein transnationales Massenphänomen dar. So hat sich in der Forschung zu den globalen Wanderungsströmen von zumeist weiblichen Arbeitskräften, die in den Metropolen als Hausangestellte beschäftigt sind, eine Debatte darüber entwickelt, ob wir es heute bei der migrantischen Hausarbeit nicht mit der Rückkehr der alten Dienstbotengesellschaft und der Refeudalisierung häuslicher Arbeitsverhältnisse zu tun haben. Die neuen Dienstmädchen, die auf den globalen Angebotsmärkten von Hausangestellten auf Jobsuche sind, befinden sich demnach inmitten von persönlichen Abhängigkeitsverhältnissen, welche die bürgerlich moderne Trennung von öffentlich und privat, von Arbeitsplatz und Wohnung, von Lohnzahlung und persönlicher Zuwendung hinfällig werden lassen. Damit gehen Arbeitsverhältnisse einher, in denen sich keinerlei Vertragsgleichheit ausbilden kann und die besonders anfällig sind für Gewalt und für sexuelle Nötigung. Insbesondere in dem weltweit riesigen Arbeitssegment der sogenannten Global Care Chains, in denen Frauen ihre ärmeren Herkunftsländer verlassen, um in den reicheren Ländern Pflege und Hausarbeit zu leisten. Insbesondere dort haben sich Arbeitsverhältnisse wieder in persönliche Abhängigkeitsverhältnisse verwandelt, die hinter alle historischen Fortschritte der modernen Gesellschaft in der Vergabe von Rechten zurückfallen und vor allem Frauen in neofeudale Herrschaftsabhängigkeiten zwingen. Nicht weniger drastische Formen unfreier Arbeit kennen wir aus dem unübersehbaren Heer industrieller Wanderarbeiter, insbesondere aus Asien, Afrika und manchen Ländern Lateinamerikas, die beispielsweise in China die neuen Megastädte hochziehen, auf den Baustellen der Arabischen Emirate als Arbeitskräfte ohne Pässe schuften, auf den Baumwollfeldern Usbekistans staatlich organisierte Zwangsarbeit zugunsten von Oligarchen verrichten oder zu den schätzungsweise 20 Millionen Menschen in Indien zählen, die in persönlicher Schuldknechtschaft leben. Zwar beruhen diese aktuellen Formen von Arbeitssklaverei auch auf alten rassistischen Herrschaftsstrukturen, wie etwa die ethnische Sklaverei in afrikanischen Ländern wie dem Sudan oder Mauretanien. Doch sind sich die Experten von Menschenrechtsorganisationen wie der Walk Free Foundation und dem International Labour Office darin einig, dass es das moderne Zeitalter der Globalisierung ist, in dem die Arbeitssklaverei eine neue Blüte erlebt hat und bisher ungekannte Ausmaße annimmt. Während die sozialwissenschaftliche Forschung schätzt, dass heute zwischen 30 und 35 Millionen Menschen unter rechtlosen und gewaltbasierten Bedingungen leben, die der Sklaverei ähneln, ging das International Labour Office 2014 davon aus, dass weltweit 21 Millionen Menschen Opfer von Zwangsarbeit sind, wobei das ILO eine viel höhere Dunkelziffer vermutet, 21 Millionen Menschen Opfer von Zwangsarbeit sind, mit der jährlich Profite in Höhe von ca. 150 Milliarden Dollar erzielt werden. Im 21. Jahrhundert leben danach mehr Zwangsarbeiter auf der Erde als jemals zuvor in der menschlichen Geschichte. Neben der Globalisierung hat dafür das Bevölkerungswachstum gesorgt, das zu einer historisch einmaligen Verbilligung unfreier Arbeit führte. Außerdem werden die weltweiten Migrationsströme ökonomisch ausgenutzt. Sie vollziehen sich vielfach illegal, weshalb die Migranten weitgehend schutzlos sind. Die Ausbeutung von Arbeitskräften als bloßes Material und die schonungslose Vernutzung von Körperkapital ist deswegen auch in den Zentren der Globalisierung keineswegs unbekannt. Zwangsarbeit und Menschenhandel, extreme Arbeitsausbeutung, aber auch moderne Formen der Schuldknechtschaft, wie etwa die Selbstverpfändung als Arbeitskraft, sind heute ebenfalls in westlichen Ländern vorhanden. In der Fleischindustrie, in Kohleminen, in der Bauwirtschaft, bei der häuslichen Pflege, bei einfachen Diensten oder im Agrarsektor sind unter der Ägide westlicher Firmen und Subunternehmen Formen von Rechtlosigkeit und einer persönlichen Kontrolle in die Arbeitsverhältnisse eingezogen, die allen modernen Normen der rechtlichen Freiheit beim Eintritt in den Arbeitsmarkt zuwiderlaufen. Sie erinnern sich an die berühmte Formel von Marx, der doppelt freie Lohnarbeiter, der frei von Produktionsmitteln ist, weshalb er seine Arbeitskraft verkaufen muss, aber auch persönlich frei und ungebunden, weshalb er sozusagen den Arbeitsmärkten überhaupt nur zur Verfügung stehen kann. Insbesondere im weltweit expandierenden Bereich einfacher Dienstleistungen ist eine Unterschichtung des bisherigen Serviceproletariats eingetreten. Dort, in diesen neuen einfachen Dienstleistungsbereichen, ist ein neuer sogenannter Dumping Ground der modernen Arbeitsgesellschaft entstanden, in dem die Löhne nicht mehr existenzsichernd sind und sich die dort Beschäftigten vollkommen jenseits aller Möglichkeiten von sozialer Sicherung, Qualifizierung und der Aussicht auf beruflichen Aufstieg verdingen. Stattdessen gilt, was die betreffende Forschung eine marktbezogene Statusfatalität nennt. Marktbezogene Statusfatalität, um die komplette Aussichtslosigkeit dieser extrem prekarisierten Arbeitsexistenzen zu charakterisieren. Historisch betrachtet ist der Fatalismus gegenüber einer Soziallage, die unabänderlich erscheint, ist der Fatalismus das typische Merkmal einer Sozialordnung der ständischen Armut, die sich deswegen nie wird verändern können. Tritt dieser Statusfatalismus allerdings in einer modernen Marktgesellschaft auf, dokumentiert er eine Refeudalisierung der Arbeitsexistenz, sind es doch die modernen Tendenzen einer entgrenzten Kommodifizierung von Arbeit, die im Ergebnis wieder in die Existenzformen unterständischer Sozialschichten hineinführen, wie wir sie aus vorindustrieller Zeit kennen. Stellen die Wiederkehr unfreier Arbeit und stellt die ständisch verfestigte Prekarität die drastischsten Formen der Refeudalisierung am untersten Ende der sozialen Hierarchie dar, so vollzieht sich die Refeudalisierung der heutigen ökonomischen Oberschichten in nicht weniger unbürgerlichen Formen, als dies bei der Wiederkehr von Arbeit jenseits von Vertragsgleichheit und sozialer Existenzsicherung zu beobachten ist. An der Spitze der Sozialstruktur ist eine neue Reichtumsoligarchie entstanden, die auf einem historisch einmaligen Vermögenszuwachs basiert. Dieser beispiellose Wohlstand geht nicht auf moderne ökonomische Prinzipien wie Leistungserbringung, Wettbewerb und Markterfolge zurück, wie dies dem Selbstverständnis einer bürgerlich-kapitalistischen Sozialordnung entspräche, sondern geht zurück auf Strategien der Privilegiensicherung, die ihren Ursprung in vorkapitalistischen Zeiten haben. Nehmen wir als Beispiel die Entwicklung der Spitzeneinkommen im ökonomischen Top-Management. In den Vereinigten Staaten lag Mitte der 1960er Jahre das Verhältnis der Einkommen von CEOs zu den Durchschnittsgehältern bei 20:1, Mitte der 60er Jahre in den USA. Im Jahr 2012 ist die sogenannte CEO Pay Ratio in den USA auf das 273-fache gestiegen, von 20:1 zu 273:1. Auch in jenen europäischen Gesellschaften, die sich noch immer als soziale Marktwirtschaften verstehen, hat sich eine ähnliche Entwicklung eingestellt. So erhielten die Vorstände der 30 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland 1989 ein Jahresgehalt von durchschnittlich 500.000 D-Mark, was seinerzeit ebenfalls das 20-fache der durchschnittlichen Arbeitnehmereinkommen betrug. Im Jahr 2010 waren die Vorstandsgehälter auf jährlich 6 Millionen Euro gestiegen, womit sich das Verhältnis zu den Durchschnittseinkommen auf das 200-fache vergrößert hat. Versucht man, die Ursachen dieser immensen Zugewinne zu ermitteln, stellt man fest, dass es keinen einzigen wirtschaftlichen Faktor gibt, der diesen sprunghaften Anstieg der Einkünfte des Topmanagements auf dramatisch zunehmende Leistungsdifferenzen oder einen plötzlichen Anstieg ihrer Produktivität zurückführen könnte. Die Spitzeneinkommen sind kein Pay for Performance, sondern vielmehr Ausdruck einer gewachsenen Macht in den Vorständen und Aufsichtsräten von Aktiengesellschaften, den Unternehmen wesentlich mehr Revenuen zu entziehen als irgendeine Spitzenkraft als eigenen Leistungsbeitrag seiner Firma hinzufügen kann. Ökonomisch beruht diese Art der Gewinnmaximierung darauf, Marktprozesse zu unterlaufen. Markthandeln ist ja stets mit der Ungewissheit darüber verbunden, ob sich die eingesetzten Aktiva auch tatsächlich verwerten lassen. Insbesondere Wettbewerb, obwohl eine grundlegende Voraussetzung von Märkten, insbesondere Wettbewerb vermag, Gewinnaussichten zu vereiteln, weil Konkurrenz die erwarteten Erlöse zunichte machen kann. Daher ist es stets die vorteilhafteste Option, unbehelligt vom Wettbewerb Erträge zu sichern. Die Möglichkeiten zu einem solch marktfernen Bezug eigener Einkünfte sind sozial aber höchst ungleich verteilt. In den gesellschaftlichen Oberschichten sind zahlreiche Chancen vorhanden, sich dem Markt zu entziehen, um höchste Erträge ohne Leistung und Wettbewerb zu erzielen. Die Statuspositionen bevorteilter Gruppen in Vorständen und Aufsichtsräten und anderen wirtschaftlichen Führungsgremien geben Gelegenheit, sich gegenseitig Privilegien zu gewähren, sei es als direkte Zahlungen, als Vergünstigungen, als garantierte Prämien oder Versorgungsansprüche. Die Handlungsregeln bei einer solchen Ausübung ökonomischer Macht werden auch in den Wirtschaftswissenschaften allgemein als Rent-Seeking oder auch als Rent-Extraction bezeichnet, weil es darum geht, Unternehmen hohe leistungslose Einkommen und somit Renten zu entziehen. Der Bezug solcher Renten, die aus Unternehmen als privilegierte Vergünstigungen herausgezogen werden, verändert mit dem einzigartigen Reichtumszuwachs an der Spitze, aber auch die Struktur der sozialen Ungleichheit insgesamt. Der amerikanische Sozialstrukturforscher David Grusky von der Stanford University, auf den ich in diesem Zusammenhang rekurriere, sieht in dem unterschiedlichen Ausmaß, in dem Renten verschiedenen Klassen zur Verfügung stehen, dann auch den entscheidenden Grund für die drastische Vertiefung sozialer Ungleichheit in den letzten 2 bis 3 Jahrzehnten. Während in den unteren Schichten in dem Maße eine Politik der Rentenzerstörung, der Rent Destruction stattfand, wie Mindestlöhne ökonomisch entwertet wurden, haben im Unterschied dazu an der Spitze der Sozialstruktur Strategien der Rent Creation nachhaltigen Erfolg gehabt, insbesondere als Garantien exzessiver Einkünfte für das Topmanagement. So wie mit dem Neoliberalismus garantierte Leistungsansprüche bei den Beziehern niedriger Einkommen zersetzt worden sind, wurden sie in der Belle Etage der gesellschaftlichen Rangordnung massiv neu geschaffen. Mit Bezug auf europäische Gesellschaften wie Deutschland kann man diese Entwicklung auch als eine Art asymmetrische Vermarktlichung bezeichnen, die verschiedene Sozialklassen ganz unterschiedlich berührt, während untere Schichten deregulierten Arbeitsmärkten bis hin zur Wiederkehr unfreier Arbeit ausgesetzt sind, wurden für die Einkommensspitzen zahlreiche Einrichtungen geschaffen, dass garantierte Ansprüche auf Maximaleinkommen gerade dadurch etablieren, dass Marktprozesse ausgeschaltet werden. Das heißt, asymmetrische Vermarktlichung bedeutet eine starke Vermarktlichung unten, sozusagen Kommodifizierung der Arbeit, Aussetzung sozusagen der Arbeit den deregulierten Arbeitsmärkten und Wettbewerbsverzicht sozusagen oben. Das Privileg leistungsloser Renten, deren spektakuläre Summen sich der Ausbeutung der gesellschaftlichen Umwelt und der Ausnutzung von Gelegenheitsstrukturen verdanken, ist aber nicht der einzige Faktor, der heute zu einer Art Feudalkapitalismus und zu einem New Gilded Age führt, wie dies in der internationalen Ungleichheitsforschung mittlerweile bezeichnet wird. Weitere Faktoren der Refeudalisierung, die nicht weniger dem historischen Arsenal einer ständischen Privilegierung entsprechen, sind direkt politischer Natur. Die beispiellose Bevorteilung einer globalen Reichtumsklasse, die ihre gigantischen Erträge vor allem aus den Finanzmärkten bezieht, ist Resultat einer Art staatlichen Gabenökonomie für die Vermögenden. In den meisten westlichen Ländern wurden in den letzten 20 Jahren milliardenschwere Geschenke in Form massiver Steuersenkungen auf Kapitalerträge, auf Erbschaften und hohe Einkommen vergeben. Die neoliberale Steuersenkungspolitik für die Reichen und für die Unternehmen und die Banken, die von ihnen kontrolliert werden, geht hauptsächlich darauf zurück, dass es den reichen Bevölkerungsgruppen überall in den westlichen Gesellschaften aufgrund ihrer ökonomischen Stärke politisch gelungen ist, faktisch eine Vetomacht gegen die Beeinträchtigung ihrer Vermögensinteressen zu etablieren. Soziologisch stellt sich die Frage, welcher Begriff für diese Organisationsform einer solchen Art von Privilegierung eigentlich angemessen ist. Und Sozialwissenschaftler wie Jeffrey Winters oder Wolfgang Streeck in Deutschland scheuen sich nicht, hier von der Bildung einer neuen Oligarchie zu sprechen und verwenden somit eine Kategorie Oligarchie, die seit 1990 vornehmlich für die reichen Magnaten hinter den politischen Kulissen Russlands, der Ukraine, Singapurs oder Chinas verwendet worden ist. Stellen und vor allen Dingen der amerikanische Politikwissenschaftler Jeffrey Winters ist dem intensiv nachgegangen, stellen in diesen Ländern, von der Ukraine bis China, autoritäre, mehr oder minder autoritäre Regierungssysteme den politischen Bezugsrahmen ökonomischer Interessen dar. So sind Oligarchien im Westen dadurch gekennzeichnet, dass Demokratie und Oligarchie als zwei gegensätzliche Formen von Interessendurchsetzung in einem politischen System koexistieren. Die neuere Forschung spricht deshalb davon, dass wir es im westlichen Kapitalismus heute mit sogenannten, Winters nennt das so, mit sogenannten zivilen Oligarchien zu tun haben, die im Unterschied zu historischen Vorgängern, die eher die kriegerischen, die sultanischen Oligarchien der Vergangenheit nennt, die im Unterschied zu diesen historischen Vorgängern nicht selbst regieren, sondern sich auf den Rechtsstaat stützen, auf den sie zugunsten ihrer Vermögensinteressen erheblichen Einfluss ausüben. Wobei die politische Zurückhaltung der Reichtumsoligarchien, was die direkte Ausübung politischer Herrschaft betrifft, im letzten Jahrzehnt, wie Sie jetzt auch gerade im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf sehen können, erheblich nachgelassen hat. In modernen Demokratien stellen Oligarchien ökonomisch mächtige Interessensgemeinschaften dar, die in ihren politischen Präferenzen der Vermögensverteidigung, nicht vollkommen übereinstimmen müssen, um sich im gemeinsamen Imperativ der Vermögensverteidigung miteinander zu verbünden. Hinzu kommt trotz, also zumeist politischer Abstinenz, ihre politisch äußerst wirksame Position, aufgrund ihrer immensen Finanzkraft Staat und Gesellschaft in Abhängigkeit von den eigenen wirtschaftlichen Entscheidungen halten zu können. Die zivilen Oligarchien der Gegenwart verändern damit die Balance zwischen demokratischen Institutionen und den privilegierten ökonomischen Interessen maßgeblich zu ihren Gunsten. Nicht bürgerliche Prinzipien wie Leistung und Wettbewerb entscheiden somit über Einkommen und Vermögen, sondern gesellschaftlicher Status, wirtschaftliche Stärke und die Gunst der politischen Macht. Zusammengenommen führen diese Entwicklung dazu, dass die modernen Gesellschaften der Gegenwart wieder ein Ausmaß sozialer Ungleichheit aufweisen, das, Thomas Piketty hat das gezeigt, das im frühen 19. Jahrhundert bestand. Seinerzeit, im frühen 19. Jahrhundert, verfügt in europäischen Gesellschaften das oberste Dezil der Bevölkerung über 80-90% des Gesamtvermögens. Heute sind es auch in Gesellschaften wie Deutschland ca. 70%, nachdem der sozialstaatlich regulierte Kapitalismus der Nachkriegszeit diesen Anteil zeitweilig auf etwa 45% abgesenkt hatte. Entsprechend liegt der sogenannte Gini-Koeffizient auch in einem Land wie Deutschland. Der Gini-Koeffizient ist ein Koeffizient, der das Ausmaß der sozialen Ungleichheit misst, nunmehr bereits bei 0,78 in Deutschland im Jahr 2012, was unter vergleichbaren Ländern in der OECD nur von den USA mit einem höheren Wert überboten wird. Thomas Piketty spricht in diesem Zusammenhang von der Rückkehr eines patrimonialen Kapitalismus, der auf der Hyperkonzentration von Kapital in den Händen einer neuen oligarchischen Reichtumsklasse basiert. Die Patrimonialgesellschaft von heute lässt dynastische Strukturen ökonomischer Macht entstehen, in denen Erbschaft, Heirat und große Vermögen wieder eine überragende Rolle spielen und Erträge abwerfen, zu denen man es durch Bildung, durch Arbeit und Leistung niemals bringen kann. In einer langfristigen historischen Perspektive betrachtet, gehört es zu den Paradoxien dieses gesellschaftlichen Wandels, dass heute das reichste Segment eines Wirtschaftsbürgertums, das sich im Anbruch der kapitalistischen Epoche vom Feudalismus abgegrenzt hatte, nun seinerseits versucht, die eigene Position mit denselben Mitteln der Rentenherausziehung und der Vererbung dynastischer Macht zu befestigen, wie einst die aristokratische Oberschicht. In dieser historischen Gemeinsamkeit stellen die großen Kapitaleigner zusammen mit den reichen Investoren auf den Finanzmärkten und dem Top-Management eine geschlossene und ständisch privilegierte Klasse dar. Ihre beherrschende Position in den ökonomischen Prozessen der Globalisierung und des Finanzkapitalismus verdanken sie der Refeudalisierung des modernen Kapitalismus und damit dem Paradox einer gesellschaftlichen Entwicklung der Gegenläufigkeit. Verknüpft ist diese neofeudale ökonomische Position mit dem Zuwachs eigener politischer Macht in den heutigen Postdemokratien, eine politische Macht, welche die Oberklassen insbesondere zur Sicherung ihrer Vermögensinteressen verwenden. Es ist das Verdienst einer Studie, einer alten Studie, wie über den Strukturwandel der Öffentlichkeit, dass Jürgen Habermas einst am Beispiel der Refeudalisierung von Öffentlichkeit herausgearbeitet hat, auf welche Weise der Kapitalismus im Fortgang seiner Modernisierung jenen bürgerlichen Charakter verlieren kann, dem er einst seinen Ursprung verdankte und damit auch jene normativen Eigenschaften einbüßt, die ihn als historisch neu gekennzeichnet haben. Als Paradigma eines generellen gesellschaftlichen Wandels verstanden, erschließt uns die Theorie der Refeudalisierung des modernen Kapitalismus aber noch andere zentrale Sphären der gesellschaftlichen Gegenwart. Die neue Pauperisierung von Arbeit, die Wiederkehr extremer Formen von Ausbeutung sowie die Entstehung neuer Reichtumsoligarchien und das Anwachsen dynastischer Macht sind, denke ich, besser zu verstehen, wenn wir diese drastischen Formen des gesellschaftlichen Wandels als Phänomene einer Refeudalisierung analysieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Der Hamburger Soziologe Sickert Neckel war das mit seinem Vortrag Neofeudalismus, die Wiederkehr der Ständegesellschaft, den er im Mai 2016 auf Einladung der Böll-Stiftung gehalten hat. Ja, und nach dem Vortrag, da hat sich Neckel dann noch vielen Fragen gestellt und diese Diskussion war sehr spannend. Unter anderem ging es da zum Beispiel auch nochmal um die Rolle der Digitalisierung für die Fragmentierung und das Auseinanderdriften der Gesellschaft. Das passt leider nicht mehr in unsere Sendezeit, aber natürlich enthalte ich euch diesen Teil der Veranstaltung nicht vor. Ich habe euch das alles auf unsere Seite gepackt. Unter dradiowissen.de/hörsaal könnt ihr das alles nochmal nachhören, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt. Lohnt sich, finde ich. Spannende Fragen, Antworten und auch Beiträge von Zuhörern. Am Mikro war Katrin Ohlendorf. Habt einen spannenden Abend. Ciao.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.